Morgen, liebe Geschwister und Besucher. Sami hat mir etwas Zeit geschenkt, dadurch, dass er das Gebet übernommen hat. Wie er schon gesagt hat, wir machen weiter in unserer Reihe der fünf Alleins heute Morgen. Und nun, eigentlich könnte man über jedes der Alleins jeweils eine Bibelwoche halten oder noch mehr, aber ja, aber dann werdet ihr vielleicht auf dem Wege etwas müde. Aber wir bleiben immer noch bei Sola Scriptura heute. Allein die Schrift. Und einige von euch, die heute Morgen hier sind, ich habe da jetzt keinen Überblick, wer genau, aber einige von euch haben gerade eine Bibel in der Hand, deren erste Ausgabe von Dr. Martin Luther auf der Wartburg übersetzt wurde. In Eisenach. Und das geschah in einer Zeit, nachdem er durch die Hilfe seines Beschützers, Landesfürsten Friedrich des Weisen, gerettet wurde durch eine Entführung quasi aus einer Kutsche vor dem drohenden Märtyrertod. Nun, bevor er in diese bedrohliche Situation kam, vor dem Kaiser, und dort Zeugnis ablegen musste, über seinen Glauben und über seine Überzeugung, war er Professor der Theologie in Wittenberg. Aber dann musste er eben flüchten, sich verstecken und hat die Zeit genutzt, die Bibel in unsere deutsche Sprache zu übersetzen. Das war ein wichtiges Herzensanliegen für uns. Wenn er in Deutschland für eine Sache bekannt ist, dann dafür, dass er die Sprache, also die Bibel, in unsere Sprache übersetzt hat. Und das geschah im Verborgenen. Doch jetzt die große Preisfrage. Was konnte ein Mann, der so viel Leidenschaft und Energie in dieses Herzensanliegen, dem Volk eine Bibel zu geben, was konnte diesen Mann dabei unterbrechen? Was konnte ihn dazu bringen, seine Arbeit zu unterbrechen und gegen den ausdrücklichen Rat seines Schutzherrn Friedrich des Weisen zurückzukommen nach Wittenberg? Es hätte sein können, er wäre dort oder unterwegs doch noch aufgegabelt worden von den Truppen des Kaisers oder von sonst jemandem, der ihm übel wollte, und umgebracht worden. Was konnte ihn dazu bewegen? Ich sage euch die Lösung gleich. Warte nicht lange. Es war die Wittenberger Bewegung. Die hat ihn bewogen, zurückzukommen. In der Abwesenheit Luthers hatten andere, frühere Mitstreiter, namentlich Andreas Bodenstein von Karlstadt, kurz auch Andreas Karlstadt genannt, die von Luther angestoßenen und schon früher geforderten Reformen schnell und radikal weitergeführt. Zum Beispiel das Abendmahl in beiderlei Gestalt, dass also der Priester nicht den Wein alleine trank und dann die Hostie an die Gemeinde austeilte, sondern es wurde Wein und Brot, so wie wir das heute kennen, nur damals noch mit mehr Liturgie und so weiter, an die Gemeinde weitergegeben. Die Gemeinde bekam den Kelch in die Hand, das war revolutionär. Dann, es wurde auf einmal eine deutsche Liturgie, also Gebete, Gesänge, es war auf einmal in Deutsch. Es wurde von diesen radikalen Mitstreitern Luthers in seiner Abwesenheit eingeführt. Keine lateinische Liturgie mehr. Die Abschaffung der von Menschen gemachten Fastengebote. Wir haben das letzte Mal darüber gehört. Die Priesterehe wurde eingeführt. Bis dahin galt der Zölibat. Dazu kam, es waren Leute in die Stadt gekommen nach Wittenberg, die sogenannten Zwickauer Propheten, die die Bibel so gut kannten, dass sie sogar Philipp Melanchthon, Luthers Mitprofessor und seinen, ja man könnte sagen, engsten Mitarbeiter, vorübergehend aus dem Gleichgewicht brachten. Der hätte jetzt nicht gedacht, dass die Leute sich so gut auskennen, dass sie so viele Schriftstellen kannten. Sie unterstützten die radikalen Reformen und sagten sogar, sie seien direkt vom Geist geleitet. Die Bibel sei zwar auch Gottes Wort, aber sie werden auch direkt geleitet. Sie sind eben Propheten. Es herrschten tumultartige Zustände in Wittenberg, Aufruhr und Entzweiung überall. Und das gipfelte dann schließlich 1522 darin, dass Andreas Karlstadt die Leute anleitete, die ganzen bunten gemalten Bilder, die Marienstatuen, die Kruzifixe, alles zu entfernen aus den Kirchen, weil es die Leute zum Götzendienst verführte. Und so kehrte Luther auf eigene Faust von der Wartburg zurück und setzte dem Chaos wieder einmal das entgegen, dem er alles zutraute. Die Macht des Wortes Gottes. Beginnend am 9. März 1522, dem Sonntag Invocavit, predigte er eine Woche lang jeden Tag in der Stadtkirche über all diese Reformen. So inhaltlich ungefähr: Vieles von dem, was ihr gemacht habt, wollte ich auch, aber habt Erbarmen mit den schwächsten Schafen der Herde, die nicht so schnell mit können. Das war unter anderem der Inhalt. Vieles von dem, was die Radikalen, die sogenannten, abgeschafft hatten, wurde wieder eingeführt und einiges davon später dann in einem sanften Übergang abgeschafft. Aber zum Beispiel die Bilder blieben. Daher sind lutherische Kirchen auch heute noch in aller Regel prunkvoller ausgestattet als zum Beispiel, sagen wir mal, reformierte Kirchen oder baptistische Kirchen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat nicht eine gewisse, ja, vielleicht sogar eine starke Sympathie für diese jungen geistlichen Leiter, die was bewegen wollen, denen das alles viel zu langsam geht, die gerne mal die Gemeinde aufräumen wollen, diesen ganzen götzendienerischen Klimbim rausschmeißen? Mir geht's auch so, ehrlich. Und viele von den Reformen, die Luther und Melanchthon damals durchführten, mögen uns als Leute der Bibel, als konservative Evangelikale, als ja, viel zu zögerlich und inkonsequent vorkommen. Und sie sind es wohl auch. Ich bekenne es offen, Karlstadt wäre mir vermutlich sympathisch gewesen. Aber er war auch gefährlich. Eine Sache, die er in seinem theologischen Rucksack mit sich herumtrug, war der Mystizismus. Vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie die dazukommenden Zwickauer Propheten, aber er glaubte auch an die Sache, die man Mystik oder Mystizismus nennt. Kommen wir gleich dazu, was es ist. Viele von den Leuten, von der Reformationszeit an bis heute, kommen uns sympathischer vor, die das auch in ihrem Gepäck tragen, als zum Beispiel der sperrige Reformator Martin Luther mit seinen zum Teil für uns befremdlichen Äußerungen, angefangen von der Taufe bis hin zu dem, was jetzt immer publik gemacht wird über die Juden, was er gesagt hat. Das können wir überhaupt nicht bejahen, als Leute, die das Volk der Juden lieben. Nun ja, das letzte Mal haben wir nachgedacht über Sola Scriptura, allein die Schrift, ein Grundsatz, der allen wirklichen Reformatoren wichtig war. Allein das geschriebene Wort Gottes ist die Kommunikation Gottes an die Menschen für uns heute. Allein das Wort Gottes darf das Gewissen des Gläubigen binden. Gott spricht zu uns also nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch das Mittel des geschriebenen Wortes. Mose hat alle diese Worte aufgeschrieben, haben wir das letzte Mal gelesen, in diesem Text aus dem Alten Testament. Und alle anderen dann auch. Es war geschriebenes Wort. Gott benutzt das Mittel der Heiligen Schrift. Und das hat man gesetzt im Gegensatz zu all den menschlichen Geboten, die dazugekommen waren, zu dem von Gott geschriebenen Wort. Alle die Regeln, die irgendwelche Menschen aufgestellt haben, die Tradition in der damaligen römisch-katholischen Kirche bis heute. Nun, was ist jetzt Mystik und wie kommt sie in Konkurrenz, in Gegensatz zur Heiligen Schrift oder zu allein der Schrift? Besonders die christliche Variante von Mystik. Es gibt ja auch nicht-christliche, buddhistische und hinduistische und was auch immer, muslimische Mystik. Ist die Annahme, dass Gott nicht ausschließlich durch das Geschriebene und Verstandene, indem der Heilige Geist unseren Verstand erleuchtet, verstandene Wort spricht, sondern eben auch unmittelbar durch Visionen zum Beispiel, durch Erscheinungen, durch Gefühle, durch Empfindungen, ich fühle mich ruhig, also ist Gott einverstanden, ich fühle mich unruhig, also ist da irgendwas, eine Kommunikation von Gott direkt, dass da was nicht stimmen kann. Innere Stimmen, Zeichen, irgendwelche Sachen, durch die Gott außerhalb des geschriebenen Wortes zu mir spricht. In der Sicht des Mystikers spricht Gott nicht eben nur mittelbar, sondern auch mittelbar durch das Wort, aber eben auch direkt. Menschen aller Zeiten sehnten sich danach, aber es ist nicht der Weg, den Gott für uns heute hat. Mike Abendroth, Pastor der Bethlehem Bible Church, hatte mal einen sehr treffenden Vergleich für die Mystik. Er berichtet, wie er mit seinem Hund spazieren gegangen ist, wahrscheinlich durch hohes Gras oder Unterholz oder was auch immer. Er kam dann heim und streicht dem Hund mal so spaßeshalber verkehrt rum übers Fell und sieht dann, wie da drunter unter dem Fell alles so lebt und wimmelt. Und er sagt, es waren lauter Zecken. Er hat dann 13 allein gefunden im Fell. Zecken, die gehören eigentlich nicht zum Hund. Aber die saugen sein Blut. Die saugen die Kraft raus. Sie bringen Krankheiten. Der Hund ist ihr Wirt, dessen Blut sie saugen. Den Lebenssaft sozusagen. Wer den Hund liebt, hasst die Zecken. So ist die Mystik. Wie Zecken. Wenn man in die evangelikale Gemeinde, das sagt er auch und das kann ich bestätigen, in die evangelikale Gemeinde von heute ein bisschen näher hinschaut, wenn man sie mal ein bisschen entgegen dem Strich streichelt, dann sieht man Mystik an allen Ecken und Enden. Egal, ob eine Gemeinde konservativ ist, also eher streng oder eher weit. Irgendeine Spielart von Mystik trifft man immer. Vielleicht nicht bei allen, aber mindestens bei Einzelnen. Und sie saugt Kraft. Und auch wenn es Diener Gottes gab und gibt, die wir alle bewundern, könnt ihr jetzt Namen aufzählen, dann habe ich schon die Zeit weg, wenn ich die alle fertig habe. Leute, von denen wir sehr viel halten, die sehr großen Missionseifer hatten, die Bewegung angestoßen haben, die wunderbare Dinge getan haben, wo dieser Virus aber mit im Gepäck ist. Dieser Parasit der Mystik, die die Kraft saugt, die etwas Ungesundes hineinbringt in ihre Lehre. Auch wenn wir diese Leute bewundern, die eine Schwäche dafür hatten. Es gilt, an der Mystik ist nichts Gutes. Genau wie bei der Magie. Es gibt keine weiße und schwarze Magie und davon ist die weiße gut. Nein, die Mystik ist wie eben Zecken. Es gibt keine Zecken, die irgendwie doch noch nützlich sind für einen Hund oder für einen Menschen. Es gibt einfach nur Schädlinge, Parasiten. Oder Zuckerwatte, die gesund ist für die Zähne. Gibt's nicht. Trockenes Wasser. Gibt's nicht. So gibt's auch keine gesunde Mystik, das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich, eine gesunde Mystik. So, dieses Thema komplett in einer Sonntagspredigt abzuhandeln, gleicht ein bisschen dem Projekt den Atlantik in den Klostersee, in Sindelfingen reinzubringen. Also es passt nicht in diese kurze Zeit heute Morgen alles rein. Aber ja, es werden viele Fragen offen bleiben, vielleicht mehr als vorher überhaupt da waren. Man kann einige Dinge anreißen. Daher lasst uns jetzt kurz die Konkurrenz des Wortes Gottes betrachten, dann zu dem kommen, was Gott uns anbietet, als seine biblische Alternative. Also erstens das Wort Gottes und seine Konkurrenz. Zweitens die biblische Alternative, Leben in Demut und Glauben. Also erstens das Wort Gottes und seine Konkurrenz. Wir haben schon bei der letzten Predigt gesehen und etabliert, dass das Wort Gottes alles enthält, was zum Wachstum, zum vollständigen Wachstum für den Menschen Gottes, für das Kind Gottes erforderlich ist. Ich lese nochmal den Text vor, 1. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also du brauchst nichts außerdem. Natürlich muss der Heilige Geist das Wort in seinem korrekten Verständnis in dein Herz prägen. Aber, ja, allein die Schrift, das ist alles, was du brauchst. Da fragt vielleicht ein Gläubiger, ja, aber ist es denn wirklich alles? Mir kommt das so unpersönlich vor, dass Gott nur im Wort redet. Hat er nicht vielleicht noch andere Geheimnisse oder spezielle Botschaften, mit denen er ganz speziell mich erreichen will? Ich wünsche mir doch so ein inniges Verhältnis, so ein intimes, persönliches Verhältnis. Das kommt mir so unpersönlich vor. Schließlich habe ich ja eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Was ist denn persönlich daran, wenn alle Kinder Gottes ein und dieselbe Botschaft kriegen? Und vor circa 2000 Jahren hat Gott zu dir, speziell dir, geredet in einer Liebessprache, in der kein Mensch zu dir geredet hat. Wir lesen darüber in Hebräer 1, Versen 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Jesus Christus. Und was bedeutet das? Wie hat er geredet durch seinen Sohn? In Kurzform finden wir das in dem wahrscheinlich bekanntesten Bibelvers, unter Evangelikalen zumindest, in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, inklusive seinem Tod am Kreuz. Er hat den einzigen Sohn, den er hatte, genommen, sich vom Herz gerissen, hat ihn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, geht es noch persönlicher? Welcher Mensch hat das je mit dir getan? Welcher Mensch ist je so persönlich geworden? Welcher Mensch hat dir je eine solche Liebesbotschaft geschickt? Wie persönlich hättest du es denn gerne? Frage ich mal ganz ketzerisch. Wie persönlich soll es denn sein? Ist das unpersönlich? Und die ganze Bibel hat Gott dir gegeben, damit du diesen Herrn und Retter besser kennen und lieben lernen kannst. Es ist richtig, dass es vieles über Gott, über seinen Ratschluss, sein Handeln gibt, das wir nicht wissen. Es gibt so viele Fragen, die wir haben vielleicht, wenn wir nachdenken, die offen bleiben. Und wir wüssten es gerne. Aber in Jesus Christus und der Heiligen Schrift findest du alles, was du über Gott und seinen Willen wissen sollst. Ja, aber Moment mal. Will Gott denn nicht, dass ich herausfinde, was sein spezieller Wille für mein Leben ist? Wen soll ich heiraten? Soll ich eine Ausbildung machen? Soll ich studieren? Wenn ich studieren soll, lieber Maschinenbau oder Meeresbiologie? Soll ich nach München ziehen oder nach Hamburg? Und so weiter. Kann es denn sein, dass Gott den Weg, den er mich da führen will, dass er mir das nicht sagt? Dass ich das nicht rausfinden muss? Dazu wollen wir kurz eine Stelle in 5. Mose 29, Vers 29 aufschlagen. Wenn du nichts behältst von dieser ganzen Predigt, bitte behalt diesen einen Vers. 5. Mose 29, Vers 29. Da sagt Gott dem Volk Israel, nachdem die Leute das ganze Gesetz von Mose gehört haben, das Folgende. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Gemeint ist das, was geschrieben ist. Ja, wir haben das letzte Mal gehört, Mose hat geschrieben auf Gottes Anweisung. Aber es gibt Sachen, die wir nicht wissen. Gottes Ratschluss, über das wir nicht wissen, was passieren wird. Manchmal erfahren wir im Nachhinein, was geschehen wird. Oder was geschehen ist, dass es Gott so geführt hat. Ja, Martin Luther hat mal gesagt, die Vorsehung Gottes liest sich wie eine hebräische Bibel, nämlich von hinten. Nur so verstehen wir sie. Und er unterscheidet zwischen dem, ja, in Lateinisch Deus absconditus, dem verborgenen Gott, über den wir nichts wissen oder wo die Dinge geschehen, die er tut, die er uns nicht zeigt, und dem Deus revelatus, dem offenbarten Gott. Das, was niedergeschrieben ist für uns. Und damit geht er auf diesen Vers zurück. Dieser kurze Vers ist ein ganz wichtiger Grundsatz, der von den Kindern Israels viel zu oft nicht beachtet wurde, auch von heutigen Christen oftmals nicht beachtet wird. Ich gebe euch mal ein ganz krasses heidnisches Beispiel. Nicht vom Volk Israel, greifen ein bisschen weit. In Hesekiel 21, Vers 26 wird gezeigt, was der babylonische König Nebukadnezar tut, um die Weisung der Götter, er glaubt ja nicht nur an einen, zu erfahren, wie er mit seinem Eroberungsfeldzug weitermachen sollte. Da heißt es, denn der König von Babel steht an der Weggabelung, am Anfang der beiden Wege, um das Wahrsager-Orakel zu befragen. Er lost mit den Pfeilen, befragt die Teraphim und beschaut die Leber. Okay. Wahrscheinlich, je nachdem, wie die Pfeile fielen. Und beim frisch geschlachteten Tier, welche Flecken da in der Leber waren, wurde dann daraus geschlossen, okay, marschiere jetzt auf Jerusalem oder nimm eine andere Richtung. So haben es die Heiden gemacht. Und wir mögen uns hinstellen und sagen, also bitte, das ist ja so krass, das würden wir ja nie machen, wir schlachten ja keinen Huhn um irgendwas. Oder wir machen sowas nicht. Wir schmeißen keine Pfeile. Nun ja, wir haben christianisierte Versionen davon, von dieser Zeichendeuterei. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, als ich in der Überlegung war, welche Bibelschule soll es denn sein? Da waren so zwei in der engeren Auswahl, wo ich mir überlegt habe, wo ich jetzt hingehen soll. Und dann, wie ich so nachdenke, höre ich aus dem Kassettenrekorder, die gab es damals noch, bring mich höher auf die Berge, in die Nähe steht's zu dir. Berge! Bad Liebenzell, der Missionsberg! Ja! Zeichendeuterei in moderner Form. Gott kommuniziert nicht über Zeichen. Das ist kein riesengroßer Unterschied zu der Leber- und Pfeile-Interpretation. In Jeremia 23, in Versen 28 und 29, werden die falschen Propheten zur Zeit Jeremias auch beschrieben. Die hatten auch eine Offenbarungsquelle aufgetan. Da heißt es von Träumen, der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh, gleich Träume, mit dem Weizen, der Wort, gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Weg mit dem Stroh. Träume sind keine Offenbarungsplattform für Gottes Wahrheit. Gut, es gibt im Neuen Testament auch zum Beispiel, dass Paulus einen Mazedonier nachts gesehen hat, aber wir sehen dann, dass er das besprochen hat mit seinen Leuten. Und ich glaube nicht, dass es normativ ist für uns, dass wir alles das nachmachen, was Paulus nachgemacht hat. Wir machen ja auch nicht im Tempel, gehen wir hin und machen Gelübde und Opfer und das Ganze. Also es gibt manche Sachen, die sind auch relativ einmalig. Und generell gilt das, was hier steht. Und Gott will nicht, dass du deine Träume interpretierst, als wenn sie von ihm kämen. Und wisst ihr was? Jeder Traum, den ihr habt, letztlich jeder Traum, ist irgendwie von Gott. Denn Gott lenkt alles. Er lenkt auch die Synapsen in unserem Gehirn. Wenn ich also letzte Woche geträumt habe, das erzähle ich besser nicht, weil ich habe eben gelesen, dass wir es nicht machen sollen, aber es war sehr seltsam. Letztlich, er tut alles. Er lenkt alles, aber es ist keine Offenbarung von ihm. Es ist nicht, dass er dadurch dann zu mir reden will. Nun, und er will auch nicht, dass du Bibelverse ganz für dich persönlich etwas sagen lässt, das sie nicht in ihrem wirklichen Kontext sagen. Er möchte nicht, dass du das Wort Gottes missbrauchst, dafür, dass du spezielle Botschaften wie aus einem Orakel bekommst, die nicht dort drinstehen. Das Wort Gottes sagt das, was das Wort Gottes sagt, in seiner Bedeutung. Wenn man sie nüchtern in ihrem Kontext betrachtet und auslegt, Gottes Wort sagt nichts anderes. Der Heilige Geist spricht im Wort Gottes. Wenn man es genau nimmt, nicht durch, er spricht im, ich lese das und hoffentlich verstehe ich es und das ist das, was der Geist mir sagt. Nichts, nicht, dass er das Wort nimmt, Bernhard Kaiser vergleicht es mal mit einem Radfahrer, was manche Leute für eine Vorstellung haben, dass der Heilige Geist das Wort nimmt wie ein Fahrrad, dann radelt er quasi in unser Verstand, dort stellt er das Fahrrad ab und macht dann nochmal was anderes in unserer frommen Seele, in unserem Herzen. Nein, das, was das Wort sagt, das sagt der Heilige Geist dir und nichts anderes. Bitte nicht das Wort verwenden als Orakel. Wenn in der Antike, im antiken Griechenland, irgendwelche leitenden Männer, irgendwelche Staatslenker, Fragen hatten, was sie tun sollten, wie ihr Geschick verlaufen würde, dann sandten sie zum Orakel von Delphi. Das war so eine bisschen durchgeknallte Frau, die saß über so einer Felsspalte, wo irgendwelche vulkanischen Gase hochkamen, die sie etwas benebelt haben. Und die hat dann irgendwelche unverständlichen Sachen von sich gegeben, wo man dann was raus erkennen konnte, mehr oder weniger. Und zu alledem hat man auch noch rausgefunden später, diese Frau konnte auch manipuliert werden. Dieses vorgebliche Medium der Götter. So funktioniert das Wort Gottes nicht. Das Wort Gottes sagt das, was es sagt, wenn man es versteht. Erbauung funktioniert so. Ich werde erbaut, wenn ich das Wort verstehe, nicht wenn es irgendwas in mir auslöst. Ich was denke, was der Heilige Geist mir kommuniziert, was nicht wirklich dasteht. Gut, aber leider gehen manche Gläubige mit ihrer Bibel so um und keiner aus der Gemeinde oftmals traut sich dann etwas Kritisches zu sagen, wenn sie dann von sich geben, was sie so gesehen haben oder was ihnen so lieb und teuer geworden ist, was der Herr nur für sie quasi angeblich ihnen gegeben hat aus dem Wort. Keiner traut sich es zu kritisieren, weil man möchte dem lieben Menschen ja nicht was wegnehmen und möchte ihn ja nicht verletzen. Aber es ist letztlich ein schändliches geistliches Verbrechen am Wort Gottes, wenn man so damit umgeht. Man macht aus der Bibel ein außerbiblisches Orakel. Es bedeutet, den Namen Gottes zu missbrauchen, denn er hat seinen Namen an sein Wort gebunden, wenn wir sein Wort missbrauchen. Ich rede hier nicht einfach von falscher Auslegung. Wir alle sind fehlbar, wir alle liegen daneben. Aber ich rede von der orakelhaften Verwendung des Wortes. Ja, es ist eine Sünde, die unter das Kreuz muss. Es gibt Hoffnung. Es ist Sünde und darum gibt es Hoffnung. Das ist eine Sünde, die muss unter das Kreuz gebracht werden. Und was jetzt die neueste Mode in der evangelikalen Welt ist, sind Dinge wie das hörende Gebet, also ein Gebet, bei dem man darauf wartet, Gottes Reden in sich selbst wahrzunehmen. Also, als ich jung zum Glauben kam, hat man mal gesagt, wenn du Bibel liest, spricht Gott zu dir, wenn du betest, sprichst du zu Gott. Aber das scheint nicht mehr, dieser biblische Grundsatz scheint nicht mehr zu gelten. Jetzt müssen wir auch noch hören und in uns irgendeine nicht wirklich hörbare innere Stimme wahrnehmen. Ja, auch Mystizismus oder die Lectio Divina, die göttliche Lesung, auch eine Technik von den alten Mönchen aus dem Mittelalter und vielleicht noch davor. Da wird ein ausgewählter Bibeltext immer und immer wieder vorgelesen, ohne Auslegung. Man hofft dann dabei vom Heiligen Geist irgendwelche Impulse zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Heilige Geist direkt in deinem Innern dir eine Botschaft gibt, abseits des geschriebenen Wortes Gottes, in seinem Verständnis, oder dass das Wort Gottes dir mitgeteilt wird, nicht gemäß seines normalen Verständnisses, wenn man es im Kontext liest, ohne Theologie studiert zu haben oder sonst was, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass die drei Hirtenkinder in Fatima tatsächlich die heilige Jungfrau gesehen haben und die drei Botschaften von ihr gehört haben. Das ist genauso wahrscheinlich. Nämlich absolut unwahrscheinlich. Der Heilige Geist wird nie sein eigenes Wort missbrauchen. Er wird nicht sich okkulter Gebetsmethoden von irgendwelchen Wüstenmönchen bedienen. Und der Heilige Geist wird dir im Wort begegnen und da, wo das Wort treu ausgelegt wird. Nicht in einer ganz persönlichen Begegnung, abseits des Wortes, im Wald oder wo auch immer, keine Ahnung. Christus kommt zu dir, wie Luther sagt, in, mit und unter dem Wort. Aber nicht in Träumen, Visionen, Schwärmereien, die dein trügerisches Herz oder der Teufel selbst als Engel des Lichts vorspiegelt. Das Herz oder der Geist des Menschen, ist es eine geeignete Offenbarungsplattform wirklich für die Stimme Gottes? Wohl kaum. Bei dem Propheten Jeremia, Jeremia 17, 9 bis 10, finden wir eine treffende Analyse des menschlichen Herzens durch Gott selbst. Und welcher Gläubige will bestreiten, dass das auch für sein Herz gilt? Dass sein Herz nicht diese sündigen Regungen kennt, die darin sind. Da heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Überaus trügerisch ist das Herz. Nun, wie willst du, wie will ich eine Stimme außerhalb des Wortes, des geoffenbarten Wortes Gottes, eine Stimme unterscheiden von meinen eigenen fleischlichen Regungen des Herzens? Mein Herz, ich kann es von mir sagen, es ist unzuverlässig, es ist böse, es hat unzählige schwarze Winkel und Ecken, die ich selbst nicht kenne. Motive, die mich zu was treiben, Wer kann es ergründen? Wie will man eine Stimme unterscheiden? Unmöglich. Auch Martin Luther, der in seinen frühen Jahren einigen Mystikern wie Johannes Tauler und dem sogenannten Heiligen Bernhard von Clairvaux sehr zugetan war, schrieb dann später, dass ihm das alles mehr geschadet als genutzt hätte. Ihr könnt es gerne in dem Artikel deiner blauen Folie ganz hinten, ich habe es mal aufgehängt, nachlesen, wenn ihr möchtet. Stattdessen sagte er, in seiner sehr plastischen, ihm eigenen Ausdrucksweise, denn wiewohl er, also Gott, überall ist, in allen Kreaturen, also er meint die Allgegenwärtigkeit, und ich könnte ihn im Stein, im Feuer, im Wasser oder auch im Strick finden, wie er denn gewisslich da ist. Will er doch nicht, dass ich ihn da suche, ohne das Wort, mich ins Feuer oder Wasser werfe oder an den Strick hänge. Überall ist er. Er will aber nicht, dass du überall nach ihm tappest, sondern wo das Wort ist, da tappe nach, so ergreifest du ihn recht. Sonst versuchst du Gott und richtest Abgötterei an. Sola Scriptura, allein die Schrift, allein im Wort finden wir ihn zuverlässig, seine Stimme. Was ist die Alternative zum Suchen nach einer Art der Führung oder Offenbarung Gottes neben dem Wort? Was sollen wir denn tun, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen zwei Berufen? Oder wir haben zwei Angebote von der einen Firma und der anderen Firma, beide sehen ungefähr gleich gut aus. Oder wenn wir heiraten sollen, oder was auch immer, wo wir hinziehen sollen, ob wir mieten oder kaufen sollen. Da kommen wir jetzt zur biblischen Alternative. Leben in Demut und Glauben. Vor allem in einem Lebensbereich des Gläubigen gibt die Mystik vor, dem Gläubigen eine Hilfe zu sein. Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir sind völlig nutzlos. Die Mystik, die kommt daher und bietet sich als sehr nützlich an. Nämlich dabei dem Gläubigen den bei Entscheidungen wichtigen Willen Gottes anzugeben. Und zwar vor allen Dingen in Fragen, in denen die Bibel keine klare Weisung gibt. Keine klaren moralischen Aussagen. Es ist nicht böse, wenn ich bei Bosch anfange, anstatt bei Daimler. Mag vielleicht einige so vorkommen. Gut, VW wäre vielleicht eine andere Nummer. Aber gut. Aber es gibt Sachen, die sind moralisch neutral. Ich kann Metzger werden oder Friseur. Es ist beides okay, sag ich mal. Aber was möchte Gott? Nun ja, es gibt die Aussage, dass Gott nicht nur alles über unser zukünftiges Leben weiß, das ist wohl hoffentlich jedem klar, sondern dass dies so ist, dass man das auch wissen kann, was ich tun soll. Nun, warum weiß Gott alles über das Zukünftige, was passiert in unserem Leben? Weil er es selbst lenkt. Matthäus 10 sagt er in Versen 29 bis 30, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Gott kennt deine Zukunft, weil er deine Zukunft macht. Im Detail. Wirklich im Detail. Er weiß und lenkt, für welche Zahnpasta du dich entscheidest. Mal so plastisch ausgedrückt. Nicht, dass wir nicht mehr für unsere Entscheidungen verantwortlich sind, aber letztlich, er hat alles in der Hand. Alles, was uns zustößt und so weiter. Und das, was wir tun sollen in unserem Leben, ist aber nicht Orakeln, sondern der geoffenbarte Wille Gottes ist das Entscheidende für uns. Seine Anweisungen, seine Gebote. Und wir haben auch im Neuen Testament die klare und direkte Aussage, dass wir die Zukunft nicht kennen können. Jakobus 4, die Verse 13 bis 15. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ist dann nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Natürlich richtet sich das erstmal an Leute, die hochmütig sind, die denken, ich kann meine Pläne ohne Gott machen. Aber es bleibt der Grundsatz, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Was sagen wir nun solchen Gläubigen, die zwar wissen, dass Gott alles weiß und lenkt, aber die Zukunft nicht kennen können, wo sie es doch so gerne wollen? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zu Bosch oder zu Daimler? Gott selbst sagt durch Paulus hierzu in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Der Reformator Ursinus bringt es in der Frage 26 seines Heidelberger Katechismus von 1563 sehr treffend auf den Punkt. Die Frage ist, was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Die Antwort, ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes Jesus Christus willen mein Gott und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele benötige und auch alles Übel, das er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Denn er kann es tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Schließt das jetzt aus, dass Gott uns auch einen Gedanken ins Herz geben kann, dass er Intuitionen schenkt? Nein, natürlich nicht. Ich entscheide auch oftmals intuitiv, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Offenbarung Gottes ist. Oder ein Zeichen oder ein Reden Gottes. Gott lenkt in seiner Vorsehung. Und wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Aber wir dürfen vertrauen, dass er es recht macht, wenn wir in seinen Wegen gehen. Was dürfen und können und sollen wir Kinder Gottes denn jetzt noch wissen über Gottes Führung? Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Dieser Vers bedeutet nicht, dass du Gewissheit über Gottes persönlichen Willen für dein Leben haben kannst, wegen mir ist, ich bin ganz sicher, die und die werde ich, gut, das ist bei mir jetzt eh vorbei, aber die und die werde ich heiraten. Oder den und den, den werde ich heiraten. Ich weiß das ganz gewiss. Okay. Und was, wenn er vom LKW überfahren wird? Was war da mit der Gewissheit? Wie oft haben wir schon Gewissheit? Wie oft habe ich schon Gewissheiten gehabt? Und waren sie weg. Habe ich erlebt. Und ich war früher davon überzeugt, dass es Gewissheiten gibt außerhalb des geschriebenen Wortes. Aber alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder. Und umgekehrt das Gleiche. Alle Kinder Gottes werden geleitet. Ob du es mitkriegst oder nicht, du wirst geleitet. Gott nimmt dich an der Hand. Und Gott leitet dich auch bewusst durch das Wort, indem du sagst, ja, Vater, ich möchte das tun, was dein Heiliger Geist im Wort zu mir spricht. Ob du da oder da arbeitest, ob du nach München oder Hamburg ziehst. Aber der Heilige Geist bewirkt in dir, dass du dich danach ausstreckst, den Willen Gottes zu tun, nach seinem Willen zu leben. Du weißt um deine Fehlbarkeit. Ein Kind Gottes weiß das. Und die sündige Neigung deines Herzens und dass du deinem eigenen Herzen nicht trauen kannst. Und du weißt um die Heiligkeit, aber auch die Barmherzigkeit deines Gottes, der dich in Jesus Christus gerettet hat. Jetzt rettet und retten wird. Und dieses Wissen sollte uns demütig machen vor unserem Gott. Bei jeder anstehenden Entscheidung. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 1, Vers 7. Wenn du bewusst die Führung Gottes in deinem Leben erleben willst, dann ist das der Anfang. Die Furcht Gottes, das Suchen nach der Weisheit Gottes. Der enorme Respekt vor einem allmächtigen, heiligen, aber auch barmherzigen Gott, vor dem ich als eigentlich verlorener Sünder stehe, aber doch begnadigt bin. Und da suche ich Weisheit. Demütig sein vor deinem Gott, dich unter seine Weisheit beugen. Er weiß es besser als du. Doch wie gelange ich an die Weisheit, die richtigen Entscheidungen in meinem Leben zu treffen? Und das Erste ist, bete darum. Ganz einfach. Wenn du was haben möchtest, bete darum. Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und such sie dann im Wort, weil da ist die Weisheit Gottes. Und das ist dann das Nächste. Erwirb Weisheit aus dem Wort Gottes. Auch wieder Sprüche 4, 4-7. Dein Herz, halte meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Das tut auch Not. Bei vielen von uns, eigentlich bei allen, inklusive mir selbst. Im Psalm 119, da kommt der bekannte Vers, jeder hat ihn schon mal gehört, weil die zwei Verse, 105 und 106, da wird es noch klarer gesagt, wie wir den rechten Weg in unserem Leben finden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit bewahren will. Und das Gesamtzeugnis der Schrift deutet auf eine Sache hin, dass Gottes eigentliches Anliegen ist, dass du ihm gehorsam bist. Und du kannst ihm gehorsam sein, ja, für manche ist es fraglich, als Metzger, okay, sagen wir als Florist. Du kannst ihm auch gehorsam sein als Friseur. Du kannst ihm gehorsam sein als Internist. Du kannst ihm gehorsam sein in Sindelfingen und in Timbuktu und Ouagadougou und keine Ahnung wo. Du kannst ihm an jedem Ort, in jedem Beruf dieser Welt, außer die unmoralischen Berufe, kannst du ihm gehorsam sein. Das ist sein Anliegen. Das ist das, was er möchte. Dass du nicht den verborgenen Gott suchst, den verborgenen Ratschluss Gottes versuchst offenzulegen, auf welche Art auch immer, sondern dass du dich nach dem richtest, was er sagt, was er schreibt oder schreiben lässt. Nun, aber auch das ist noch nicht alles. Das Dritte schließlich ist, handle im Glauben. Suche nicht Gewissheit über die Dinge, die du nicht wissen kannst. Aber stütze dich auf das feste und gewisse Wort Gottes. So tat es zum Beispiel der Hirtenjunge David. 1. Samuel 17. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte lesen von David und Goliath. Er stützte sich auf das, was er wusste von Gott. Und daraus erwuchs ihm Gewissheit. Er wusste, dass jemand, der wie Goliath die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lästert, der sich so auf die andere Seite stellt, der hat schon verloren. Aber jetzt mal die Frage, gut, das ist jetzt einfach, das ist Kinderstunde. Wie viele Steine hat David gebraucht, um Goliath abzuschießen, von Füßen zu holen? Wie viele Steine hat er gebraucht? Was? Ja, was? Fünf oder einen? Ich würde mal sagen einen, ne? Aber gesammelt hat er fünf. Also, und er hat nicht irgendwelche Steine gesammelt, er hat runde, glatte, also welche, die richtig schön flutschen aus der Steinschleuder, hat er genommen. Ja, war das jetzt Mangel an Glauben? Gott hätte ihm doch die feste Gewissheit geben können. Mit dem ersten Stein. Puh. Nee, er hat fünf und nicht irgendwelche eckigen, verkanteten Dinger und wegen, ja, Gott leitet mich, ja. Nein. Sein Verstand eingesetzt. Er hat die Verheißung Gottes gehabt, aber er hat auch seinen Verstand verwendet. Und er hat vielleicht bei sich gedacht, naja gut, wenn der erste Stein nicht trifft, vielleicht bewegt er sich mal, zwar langsam, aber er bewegt sich, dann der zweite. Oh, vielleicht der zweite an Helm, na gut, dann halt noch einen dritten. 5 Steine! David war mutig, er war zuversichtlich, er hat Glauben gehabt. Das nennt man mutigen Glauben, mit Verstand, den Gott ihm gegeben hat. Oder nimm das Beispiel der Königin Esther. Auch sie handelte mutig und sprach beim König von Persien vor, obwohl sie dieses unangemeldete Erscheinen das Leben hätte kosten können. In Esther 4, Vers 16 sagte sie zu ihrem Onkel Mordechai: So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht, auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Von wegen, ich habe die feste Gewissheit, der Herr wird mir das schenken. Nein, Glaubensmut. Sie hat geglaubt und ist gegangen. Aber das heißt nicht, dass sie die Zukunft kannte. Und sie handelt mutig im Glauben, basierend auf dem, was sie von Gott weiß und glaubt. Es gibt noch viele Beispiele in der Schrift für mutigen Glauben. Wenn ihr zum Beispiel Kaleb anguckt, im Buch Josua. Aber gut. Unser Leben wird auch als Gläubige nie ohne Risiko sein. Aber wir stehen in der Hand des Allmächtigen. Und wenn du von ganzem Herzen willst, dass die Wesensart Jesu Christi in dich geprägt wird und dein Leben führen willst, das ihm gefällt, dann wird Gott dich führen an seiner Hand. Es ist wie in dem Vers, den unser Bruder Andreas so gerne zitiert. Ich habe in den letzten Wochen schon ein paar Mal gehört von ihm. Du weißt welchen, oder? Nein? Okay. Sprüche 2, Vers 7. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Und das steht in einem Kapitel, in dem es die ganze Zeit darum geht, Weisheit vom Herrn, Weisheit aus dem Wort zu erwerben. Wenn du auf das achtest, was Gott dir im Wort sagt, wirst du den Willen Gottes für dein Leben nicht verfehlen. Und es ist nicht gesagt, dass der Wille Gottes für dein Leben immer angenehm ist. Aber er ist auf jeden Fall gut. Und die vielen Male, bei denen ich die Gebote Gottes übertreten habe, da hat er mir in Christus vergeben. Er hat in seiner weisen und barmherzigen Vorsehung nicht für den Rest meines Lebens alles durcheinander gebracht. Von wegen, wenn ich jetzt nicht das richtige Auto erwische, wenn ich jetzt zu schnell gekauft habe, ohne vorher lang genug gefragt zu haben, oh, dann ist jetzt aber alles wie so eine Kettenreaktion, alles durcheinander. Nein, so ist nicht unser Gott. Wenn man barmherzigen Gott. Zum Abschluss möchte ich noch die erste und bekannteste Frage des Heidelberger Katechismus zitieren. Ist ja auch nicht zum ersten Mal von dieser Stelle, aber da ist einfach, ist so wunderbar kompakt zusammengefasst, worum es letztlich geht. Die sagt uns, was unsere Gewissheit sein soll. Wenn wir schon keine Gewissheit haben, was in der Zukunft sein wird, welchen Weg genau wir gehen sollen jetzt, ob Bosch oder Daimler, ob Friseur oder Metzger. Die Frage ist, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Und darauf solltest du ruhen, deine Freude, deine Kraft daraus beziehen und deine Gewissheit. Nicht aus der Suche nach inneren Stimmen, Visionen, Träumen, Ruhen oder Unruhen oder was auch immer. Oder orakelhafter Benutzung des göttlichen Wortes. Sondern allein aus der Schrift, allein im Vertrauen auf einen allmächtigen Gott, der es gut mit dir meint, in Jesus Christus. Lasst uns noch beten zum Abschluss. Moment. Das ist sehr unüblich, das habe ich noch nie gemacht. Ich mache es auch nicht häufig, aber wer sich mit dem Thema weiter befassen möchte, Wille Gottes für mein Leben und so weiter und so fort, wie gesagt, ne, Atlantik in Sindelfinger Klostersee ist schwierig. Auch das ist nur ein bisschen größerer Klostersee. Leg einfach los, ein befreiender Weg, Gottes Willen zu entdecken. Sehr empfehlenswert für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Getreu dem Grundsatz, allein die Schrift. Jetzt lasst uns zusammen noch beten. Lieber Vater, möchten dir danken, dass du so großzügig, dass du so barmherzig und dass du so allmächtig bist und dass du uns in Jesus Christus nahegekommen bist. Dass du uns ihn als Botschaft der Liebe, als dein Wort geschickt hast und dass du uns ein geschriebenes Wort gegeben hast, damit wir ihn, damit wir dich besser kennenlernen können und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns den Verstand erleuchtet, damit wir dein Wort richtig verstehen. Hilf du uns bitte, dass das wirklich gelingt und schenk doch, dass wir dein Wort wirklich richtig benutzen, so wie du es haben möchtest und dass wir uns daran orientieren als einem festen Anker, als einem Licht auf unserem Weg. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.